Danke, dann jetzt du.
Dann lasst uns noch einmal zusammen beten. Unser großer Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns festhältst, dass du uns trägst und dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, dass du bei uns bist und bleibst. Danke, dass du uns durchträgst durch diese schwierige Zeit, durch diese Wanderung, durch die Wüste. Und wir danken dir vor allem auch für die Hoffnung, für die Perspektive, die wir haben dürfen, einmal bei dir zu sein. Wenn du alle Tränen abwischst, wenn du alle Trauer vorbei sein lässt, wir danken dir herzlich dafür. Hab auch Dank, dass du uns für die Zwischenzeit deinen Geist gegeben hast und dass wir dein Wort haben dürfen, an dem wir uns orientieren können. Wir bitten dich, dass du dich doch jetzt mächtig erzeigst, dass du mir gute Worte schenkst, dein Wort weiterzugeben und auszulegen und dass du uns allen durch deinen Geist unsere Herzen öffnest, dass dein Wort uns erreicht und dass wir näher zu dir kommen dürfen und gestärkt und gekräftigt werden dürfen auf unserem Weg zu dir hin. Hab herzlich Dank, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen. Ja, heute will ich fortsetzen im 2. Korintherbrief, da wo Carsten das letzte Mal aufgehört hat. Und überschrieben habe ich das heute mit nicht wieder Traurigkeit. Und da sind wir ja quasi schon mitten im Thema durch die Lieder, die wir gesungen haben und durch die Hinweise von Carsten über traurige und über fröhliche Lieder. Der Text steht im 2. Korintherbrief und des Zusammenhangs wegen nehmen wir noch die zwei letzten Verse aus dem 1. Kapitel mit, also ab Vers 23. Und dann geht es im Kapitel 2 weiter bis Vers 11. Lasst uns zunächst aufschlagen und den Text gemeinsam lesen. Und ihr könnt ihn dann auch gerne nebenbei offen behalten, den Finger drin behalten. Da kommen wir dann mal wieder drauf zurück. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen, denn wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Und eben dies habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Denn dazu habe ich auch geschrieben, dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Soweit der Text. Es geht um Traurigkeit. Und Traurigkeit ist ja zunächst einmal ein Gegensatz von Freude. Es ist ein unangenehmer Gemütszustand und es sind seelische Schmerzen, die Traurigkeit hervorrufen. Also es ist letzten Endes eine Form von Leid. Und Traurigkeit ist ein Merkmal der gefallenen, der sündigen Welt. Ich möchte dazu ein paar Verse vorlesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem 61. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Hier mitten im Vers hat der Herr Jesus aufgehört, als er diesen Text in der Synagoge von Nazareth vorgelesen hat. Davon lesen wir in Lukas 4, Vers 14. Aber ich lese noch weiter. Jesaja 61, Vers 2b. Und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wir sehen also schon, die Traurigkeit oder Trauer ist ein Ding, ein Zustand, der mit dieser Welt zu tun hat. Und der Herr ist gekommen, um auch die Traurigkeit wegzunehmen. Dazu noch eine Stelle aus der Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 1. Dort heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt kommt's. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also, Traurigkeit ist ein Merkmal dieser Welt, mit der wir leben, mit der wir auch leben müssen. Und wenn wir ein bisschen vorblättern im 2. Korintherbrief, dann kommt Paulus auf dieses Thema noch einmal zurück. Ich möchte nur einen Vers hier im Vorgriff erwähnen, nämlich 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10. Dort heißt es über die Traurigkeit: Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut werden braucht. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Mit anderen Worten, es gibt zwei Ausgänge der Traurigkeit. Auf der einen Seite Heil, und auf der anderen Seite Tod. Ich habe diesen Vers gerade eben nach der Einheitsübersetzung zitiert. Elberfelder liest hier Betrügen oder Betrübnis der Welt und die Betrübnis Gottes. Das ist im Griechischen aber jeweils das gleiche Wort. Lypē als Hauptwort oder Lypeo als Verb. Das wird mal mit Traurigkeit und mal mit Betrübnis übersetzt. Aber wenn wir jetzt hier von Gott gewollter Traurigkeit lesen, will Gott denn Traurigkeit? Ich würde sagen, nicht direkt. Es ist mehr ein notwendiges Übel. Denn wenn wir zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 lesen, da sagt Paulus ganz eindeutig, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Da wiederholt er das also sogar und sagt es, um es zu betonen, doppelt, das doppelte Gebot der Freude, das Paulus hier anordnet im Namen des Herrn. Also Gott will keine Traurigkeit. Aber vor dem Hintergrund lässt sich auch verstehen, was Paulus hier schreibt. Er begründet hier ja die Änderung seiner Reisepläne. Noch einmal Vers 23 aus unserem Text, also 2. Korinther 1, Vers 23. Dort heißt es, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Paulus ändert also seine Reisepläne, kommt nicht nach Korinth, sondern schreibt stattdessen einen Brief. Und in Vers 1, im Kapitel 2 lesen wir dann, ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Also Paulus möchte hier Traurigkeit vermeiden. Und Carsten hat ja das letzte Mal schon vorgestellt, wie sich das mit dem Trost und den weiteren Begründungen für seine Änderung der Reisepläne verhält. Aber hier geht es jetzt um das vorrangige Ziel der Vermeidung von Traurigkeit. Und das ist auch ein Hintergrund des Briefes. Schauen wir mal weiter. Der Hintergrund oder der Anlass des Briefes ist zunächst einmal nicht Machtausübung. In Vers 24 lesen wir, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Macht ausüben, das wollten wohl die übergroßen Apostel, von denen Paulus dann in den Kapiteln 11 und 12 noch einmal schreibt. Warum kann es das Ziel sein, jemanden traurig zu machen, um zu herrschen, um Gewalt auszuüben? Ja, das machen Herrscher manchmal, dass sie andere durch Gewalt beherrschen und sie traurig machen, weil sie dann leichter zu beherrschen sind. Aber Paulus erinnert daran, was er schon im 1. Korintherbrief geschrieben hat, dass er sich nicht als ein Herrscher, sondern als ein Diener der Korinther sieht. Oder er formuliert das hier im Vers 24 so, dass er sagt, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Und da fasst er auch die Grundlage aus dem Kapitel 1 nochmal zusammen und auch aus dem 1. Korintherbrief. Der Glaube ist die Grundlage, auf der das hier alles passiert, sozusagen die Voraussetzung. Und als Anlass des Briefes kann man vielleicht sagen, nicht schon wieder Traurigkeit oder nicht wieder Traurigkeit, wie ich das in der Überschrift formuliert habe. Vers 1, ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Das wieder macht uns ja deutlich, dass Paulus schon mal in Traurigkeit gekommen ist. Es ist nicht ganz sicher, wie sich das alles genau zugetragen hat. Einige gehen von 3, andere von 5 Briefen aus, die Paulus den Korinthern geschrieben hat. So genau lässt sich das nicht rekonstruieren. Auch die Anzahl der Besuche lässt sich nicht genau rekonstruieren. Aber hier können wir zumindest sagen, Paulus ist in Traurigkeit da gewesen. Und oft wird auch von einem Tränenbrief gesprochen, den Paulus geschrieben hat, also einen Brief der Traurigkeit. Und das möchte er gerne jetzt vermeiden. Nicht schon wieder in Traurigkeit kommen, sondern in Freude. In Vers 3 heißt es, und eben dies habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte. Weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Also er möchte, dass die Korinther sich freuen und er möchte sich auch selbst freuen an und mit den Korinthern. Und die Tatsache, dass er Betrübnis verursacht hat durch seine Ermahnung, bedeutet nicht, dass Paulus es Freude bereitet, die Korinther zu betrüben. Auf keinen Fall. Also er ist kein Sadist, sondern er möchte sich mit den Korinthern freuen. Und er geht davon aus, dass das der optimale Zustand sein sollte. Er fordert die Korinther am Ende des Briefes dann sogar dazu auf, sich zu freuen. Etwas kürzer, als wir das eben schon in Philipper 4 gelesen haben oder als es auch in Philipper 3, Vers 1 steht. In Korinther 13, Vers 11, also 2. Korinther 13, Vers 11, schreibt er auch, freut euch sozusagen als ein Gebot, sich zu freuen. Also wenn er den Brief nicht schreibt, um Traurigkeit zu erwecken, dann muss es ja einen anderen Grund geben, warum er diesen Brief schreibt. Und er sagt hier selbst in Vers 4, denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Er handelt hier aus Liebe. Er schreibt diesen Brief aus Liebe. Nicht um die Korinther traurig zu machen. Und ist jetzt etwas schiefgegangen, wenn das doch passiert ist? Wenn Paulus ja sagt, er wollte gar nicht traurig machen, hat das dann vielleicht nicht geklappt? War vielleicht sein Liebesbemühen vergeblich? Nein, auch im Kapitel 7 lesen wir im Vers 9, jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Also er freut sich nicht über die Traurigkeit, sondern darüber, dass daraus Buße entstanden ist. Das ist eben eine Traurigkeit zum Heilbar, wie wir uns eben angeguckt haben, dass die Traurigkeit oder Betrübnis eben zwei verschiedene Ausgänge haben kann. Auf der einen Seite zum Tod und auf der anderen Seite zum Heil. Und hier hat die Traurigkeit zum Heil ausgeschlagen und darüber freut sich Paulus. Vielleicht kann man das etwas vereinfacht so veranschaulichen. Sowohl Freude als auch Trauer sind ansteckend. Das lesen wir ja in Versen 2 und 3. Denn wenn ich euch traurig mache, wer ist es dann noch, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird, schreibt Paulus da. Und eben dies habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte. Und das klingt auch nochmal an in Vers 5. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil euch alle. Also Freude und Traurigkeit sind ansteckend. Sowohl individuell, also für jeden Einzelnen, als auch kollektiv in der gesamten Gruppe. Und durch Sünde geht die Freude verloren und es entsteht Traurigkeit. Weil aber die Traurigkeit so unangenehm ist, wir haben uns das angesehen, ein unangenehmes Gefühl, ein Leid, deswegen versucht man ihr zu entkommen und viele tun das durch Zerstreuung und landen dann in der Gleichgültigkeit. Und genau das war doch der Anlass, warum Paulus den Korinthern geschrieben hat. Den ersten Korintherbrief hat er geschrieben, vermutlich auch den Tränenbrief, der uns nicht erhalten ist. Er hat ermahnt, Sünde zu ahnden, statt zu tolerieren. Er wollte nicht Gleichgültigkeit, sondern er wollte, wir lesen im 1. Korinther 5 davon, dass die Sünde beim Namen genannt und sanktioniert wird und dass derjenige, der sich mit seiner Schwiegermutter eingelassen hat, aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Und aus dieser Ermahnung aus Liebe, die Paulus hier vollzogen hat, entstand wieder die neue Traurigkeit, von der wir hier lesen und um die es hier geht. Aber dabei soll es ja nicht bleiben, sondern durch Buße und Vergebung gibt es die Möglichkeit, wieder von der Traurigkeit zurückzukehren zur Freude. Nun gibt es aber leider keinen direkten Weg von der Gleichgültigkeit direkt zur Freude. Das wäre ja schön, wenn man die Traurigkeit überspringen könnte, aber das scheint ohne weiteres so nicht möglich zu sein. Und deswegen geht es jetzt ab Vers 6 auch genau damit weiter, mit diesem letzten Schritt, mit Buße und Vergebung ab Vers 6. Im Vers 6 heißt es, dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Also scheinbar hatten sich die Korinther tatsächlich gegen die Sünde gewandt, hatten tatsächlich konsequent dagegen gehandelt, sind konsequent dagegen vorgegangen. Und offensichtlich hat diese Sanktion auch Wirkung gezeigt. Das macht der Vers 6 deutlich. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde. Es hat ihm genügt zu merken, was er für eine Traurigkeit durch seine Sünde nicht nur bei sich selber, sondern in der ganzen Gemeinde verursacht hat. Und nun fordert Paulus, die Buße lag ja offensichtlich vor, ist ja eine Voraussetzung für Vergebung. Und nun fordert Paulus Vergebung und Ermunterung im Vers 7. Sodass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben und ermuntern solltet, schreibt er, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Paulus will also, dass die Traurigkeit endlich wieder aufhört und dass sie nicht für den Sünder, der umgekehrt ist, allzu groß wird. Vielleicht waren hier die Anhänger des Paulus, da haben wir im 1. Korintherbrief davon gelesen, dass die Korinther sich aufgeteilt hatten und gespalten hatten und die einen wollten eher nach Paulus und die anderen eher nach Apollos und die anderen eher nach Petrus leben. Vielleicht waren das gerade die Anhänger des Paulus, die hier gesagt haben, nein, der Sünder, der muss noch weiter bestraft werden. Wir können ihn doch jetzt nicht aufnehmen. Wir können doch jetzt ihm nicht Gnade walten lassen. Und Paulus sagt hier doch, Buße und Vergebung führt zur Möglichkeit, die Traurigkeit zu verlassen und zur Freude zurückzukehren. Und das ordnet Paulus sozusagen an. Hier ist jetzt nur von dem Betreffenden die Rede, dass der Betreffende nicht verschlungen werde von allzu großer Traurigkeit. Und es ist nicht ganz klar, um wen es sich jetzt hier handelt. Vielleicht war es der aus 1. Korinther 5, der das Verhältnis mit seiner Schwiegermutter hatte. Das ist nicht auszuschließen. Früher war es auch eher die häufigere Auslegung, das so zu interpretieren, aber wir können das hier nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht war es auch eine andere Situation, eine andere Person, und Paulus ist hier so taktvoll, den Namen nicht zu nennen. Die Vergebung geschieht aus Liebe. Und damit geht es jetzt weiter im Vers 8. Darum ermahne ich euch, schreibt Paulus hier, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Und interessant finde ich an dieser Stelle, dass Paulus hier ermahnt, etwas zu beschließen. Und zwar Liebe. Liebe ist hier also kein sentimentales Gefühl, was eben entsteht, wenn sich der eine in die andere verliebt oder umgekehrt. Sondern Liebe ist hier ein Beschluss oder ein Entschluss. Und das erinnert uns an 1. Korinther 13, an das sogenannte Hohelied der Liebe, wo wir uns mit der Liebe beschäftigt haben und auch mit den unterschiedlichen Arten der Liebe. Und hier ist die Agape gemeint, so wie es im Griechischen heißt, die selbstlose Gottesliebe, die aus Taten besteht und die als ein Entschluss entstehen kann. Und Paulus erwartet hier, dass die Korinther gehorsam sind. Gehorsam dieser Anordnung, so heißt es in Vers 9, denn dazu habe ich auch geschrieben, dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Naja, nachdem wir eben aber gerade festgestellt haben, dass es Paulus nicht darum geht, Macht auszuüben, so ist es hier auch in erster Linie nicht der Gehorsam gegenüber Paulus, den er hier fordert, sondern der Gehorsam gegenüber Christus. Denn Vergebung und die Liebe auch und auch die Vergebung aus Liebe sind Gebote unseres Herrn. Kommt dem Vater unser vor, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder wir denken an den sogenannten Schalksknecht, wie er nach Luther genannt wird, in Matthäus 18, Verse 32 und 33. Dort heißt es, da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und Paulus schreibt es auch an anderer Stelle, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so euch auch ihr. Also es geht hier um den Gehorsam gegenüber Christus, und auch Paulus bestätigt das noch einmal, und diesen Grundsatz formuliert er in seiner gewohnt komplizierten Ausdrucksweise in Vers 10. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Auch Paulus schreibt hier, wenn er etwas zu vergeben hatte, vielleicht deswegen, weil auch er traurig geworden ist über die Zustände, über die Sünde, auch über die Trauer der Korinther, dann hat er es vergeben und ist bereit, auch alles das zu vergeben, was die Korinther vergeben. Er geht hier also wieder zurück und erinnert sie an die Verantwortung, dass sie eben im Glauben stehen, wie wir das im Vers 24 in Kapitel 1 gelesen haben, dass sie eben selbst auf dem Grund des Glaubens stehen und Paulus sich der Vergebung der Korinther hier anschließt. Der Satz geht aber noch weiter in Vers 11. Dort heißt es, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Es gibt also sozusagen eine zweifache Strategie Satans. Und damit komme ich zur Zusammenfassung. Um im Gleichgewicht zu bleiben, also nicht von der einen Seite vom Pferd gezogen zu werden, wenn das nicht klappt, ne, wenn wir gegenhalten, dann versucht der Satan, uns auf der anderen Seite vom Pferd zu ziehen. Um im Gleichgewicht zu bleiben, brauchen wir auf der einen Seite Aufmerksamkeit gegenüber der Sünde. Sünde sollte nicht verharmlost werden. Sünde sollte auch nicht ignoriert werden. Das ist auf der einen Seite ganz wichtig, denn durch die Sünde bekommt der Satan Möglichkeiten auch zur Traurigkeit. Auf der anderen Seite sollten wir aus Liebe Umkehr ermöglichen und Vergebung gewähren. Und das ist das, was wir aus diesem Text heute lernen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite jeweils aufzupassen, dass wir dieses Gleichgewicht bekommen und auf diese Weise weder vom Weg abkommen auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern dem Weg des Herrn folgen, der darin besteht, dass Gnade zur Umkehr und zur Vergebung möglich ist. Amen.
Amen. Danke, Emma.
Wir wollen dann gleich in der Nachbesprechung noch zu einigen Fragen kommen, die ich für den Austausch vorbereitet habe. Die stelle ich hier schon einmal kurz vor. Wann hattest du zuletzt Traurigkeit und inwiefern ist diese oder vielleicht auch Traurigkeit allgemein eine Folge der Sünde? Wie lässt sich Traurigkeit vermeiden, wenn sie denn nicht sein soll? Und was ist statthaft, um Traurigkeit zu vermeiden? Was zeichnet die weltliche Traurigkeit, die ja zum Tod führt, gegenüber der gottgewollten Traurigkeit, die zum Heil führt, aus? Und gibt es vielleicht aktuell in der Gemeinde Fälle, wo wir auf der einen Seite Sünde verharmlosen oder wo wir vielleicht auf der anderen Seite Vergebung vorenthalten oder Umkehr verhindern? Damit soll es dann nach der Pause weitergehen.